Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute zu Gast ist bei mir der Politikchef der Wirtschaftswoche, Max Herder. Hallo Max.
Hallo Beat.
Max, einmal ganz ehrlich, der Politiker, mit dem wir ja fast am meisten zu tun haben und um den sich viele Stücke unserer Berichterstattung drehen, ist ja Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Was hältst du eigentlich von ihm?
Mir geht's lustigerweise ganz ähnlich wie eigentlich vielen im politischen Berlin. Er ist persönlich und im direkten Umgang ein unglaublich angenehmer, netter Zeitgenosse. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit ihm auf der politisch-ökonomischen Ebene schon den ein oder anderen Strauß ausgefochten haben.
Ja, er ist ja wirklich witzig, das muss man ihm lassen. Ich hatte ihn 2-3 Mal auf dem Podium, viele Interviews mit ihm geführt. Also er ist ja für nichts zu schade. Aber ich glaube, im operativen Geschäft ist er ja ein ziemlicher Chaot, was man so hört. Und schon vor der Corona-Krise gab es ja unheimliche Beschwerden aus der Industrie. Er würde es nicht auf die Reihe kriegen, vor allem die Energiewende nicht. Und Peter Altmaier war ja eigentlich schon fast abgeschrieben. Also es gab ja schon ziemlich öffentliche Proteste, in Anführungszeichen, gegen ihn. Glaube ich, Söder, Ministerpräsident Bayerns, wollte unbedingt Altmaier aus dem Kabinett raus haben. Und dann kam Corona und er feiert ein regelrechtes Comeback. Ja?
Das stimmt. Das merkt man auch, wenn man so mit ihm spricht, dass er an ganz vielen Punkten denkt, dass vieles, was er vor einem Jahr oder so gesagt hat, dass er viel Prügel bekommen hat, dass er jetzt glaubt, er stand eigentlich auf der richtigen Seite der Geschichte und er ist wirklich wieder oben auf und wieder Oberwasser, also er gehört absolut zu den politischen Corona-Gewinnern, muss man einfach so sagen.
Ja, und du hast ja jetzt mit jemandem gesprochen, der qua Amt eigentlich unheimlich abhängig ist von Altmaier, unheimlich viel mit ihm zu tun hat.
Genau, mit dem Präsident der Familienunternehmer, mit Reinhold von Eben-Wolle, und die beiden, Altmaier und er, verbindet auch nochmal eine besondere Geschichte, weil er vor ungefähr einem Jahr, fast anderthalb, Altmaier mal als Totalausfall bezeichnet hat und damit eigentlich fast im Alleingang Altmaier vor sich her trieb. Und daran musste ich ihn natürlich noch mal erinnern, als wir jetzt miteinander gesprochen haben.
Herr von Eben-Wolle, vor einiger Zeit haben Sie einmal Wirtschaftsminister Peter Altmaier als Totalausfall bezeichnet. Wie fällt Ihre Bewertung eigentlich heute aus?
Nein, Herr Altmaier hat sich als außerordentlich lernfähig herausgestellt. Und damals ging es ja um die Bevorzugung von Großunternehmen gegenüber Familienunternehmen, die sozusagen stark benachteiligt werden sollten durch Monopole, die staatlich gestützt wurden. Und davon ist der Wirtschaftsminister im Folge dann aber deutlich abgerückt.
Haben Sie sich mal ausgesprochen eigentlich?
Wir haben uns ausgesprochen, mehrmals sogar. Und wir haben uns dann auch miteinander angenähert und der Wirtschaftsminister hat auch dann eingeräumt, dass die alleinige Bevorzugung von Großunternehmen nicht die richtige Entscheidung gewesen war. Er fühlte sich aber auch teils falsch verstanden, weil es nur ein Teil seines späteren Wirtschaftsprogramms war. Aber das wurde nicht so kommuniziert. Insofern haben wir uns dort mit der Kritik etwas weiter aus dem Fenster gehängt.
Macht Peter Altmaier denn jetzt in der tiefsten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte eine gute Figur, eine bessere Figur?
Im Moment ja, kann man wirklich sagen. Also die ganze Bundesregierung hat sich ja sehr reingehängt, um der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen und Programme innerhalb kürzester Zeit verabschiedet, von denen wir zu keinem Zeitpunkt gerechnet hätten, dass sie jemals kommen würden. Insofern können wir zurzeit der Regierung und auch Herrn Altmaier ein gutes Prädikat ausstellen. Und vielleicht war unsere Meinungsverschiedenheiten auch im Vorwege auch nützlich, um dort eben auch den Erkenntnisgewinn in diese Richtung zu treiben. Wir sind im Moment gut miteinander zu Fuß.
Zum Konjunkturpaket komme ich gleich noch. Mich würde aber vorher mal interessieren, wie hart trifft es eigentlich gerade die Familienunternehmen in dieser Krise?
Das ist sehr unterschiedlich. Alle, die in Dienstleistungsbereichen, Touristik, Hotel, Gaststätten, Bereich aktiv sind, die hat es extrem hart getroffen. Auch die Automobilindustrie hat es aufgrund der Kaufzurückhaltung der Konsumenten sehr stark getroffen und im Folge natürlich auch die ganzen Zulieferer, von denen viele auch zu den Familienunternehmen gehören, die leiden einfach unter der Kaufzurückhaltung und auch unter den Shutdown der Automobilfabriken, die zwar selbst entschieden und nicht staatlich indiziert waren, aber aufgrund der Kaufzurückhaltung notwendig. Und insofern waren die Konjunkturprogramme, die wir jetzt gesehen haben, notwendig für all diese Industrien, um die Schwierigkeiten zu überwinden, vor allem die Liquiditätsengpässe ein wenig zu glätten.
Wie viele Unternehmen bei Ihnen haben im Verband haben Kurzarbeit beantragen müssen oder haben KfW-Kredite in Anspruch genommen?
Kurzarbeit haben über 50% der Betriebe in Anspruch genommen. In Deutschland haben wir im April 10,6 Millionen Leute Kurzarbeit beantragt, wenn man davon ausgeht, dass in der freien Bruttowertschöpfung ungefähr 18 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, dann sind das über 50% derer, die in Kurzarbeit waren. Das ist eine immense Zahl. Im Mai wird diese Zahl sinken auf 6 Millionen, aber immer noch eine sehr hohe Zahl und übertrifft alle Schätzungen, die vorher von Wirtschaftsweisen oder auch Politikern getroffen wurden. Und das zeigt die Tiefe dieser Wirtschaftskrise.
Wie geht's denn Ihrem eigenen Unternehmen? Wie gehen Sie selber ganz persönlich mit dieser Krise um?
Mein Unternehmen produziert Nahrungsmittelrohstoffe und die werden gerade in der Krise gebraucht. Wir sind systemrelevant und versorgen die deutsche Wirtschaft mit getrockneten Nahrungsmitteln wie Gemüsen, Gewürzen, aber auch Tee. Und das läuft nach wie vor unumwunden ordentlich. Die zweite Branche, die wir haben, sind Farbe und Lack. Rohstoffe, die haben auch einen ganz guten Lauf, dadurch, dass die Baumärkte und die Farbverkäufe dort einigermaßen laufen. Wir sind einer der wenigen Unternehmen, muss man wirklich sagen, die zurzeit noch nicht von der Krise deutlich gebeutelt sind.
Wenn Sie sich so umhören unter Ihren Kollegen, wie groß ist da die Bereitschaft, wenn es jetzt hart auf hart kommt, auch Geld nachzuschießen, also auch mit dem Vermögen der eigenen Firma aufzuhelfen?
Das ist bei den Familienunternehmen eigentlich Teil des Selbstverständnisses, dass man früher entnommene Gewinne, die man anderweitig angelegt hat, wenn möglich in Zeiten der Krise wieder ins Unternehmen einbringt. Durch die Thesaurierungsbestimmung, die die Schröder-Regierung eingeführt hat, ist es dem Unternehmen ja möglich gewesen, Gewinne zu reduzierten Steuersätzen zu thesaurieren. Das kommt heute gerade in der mittelständischen Industrie in Deutschland sehr gut zur Hilfe, weil die Eigenkapitalausstattung deutlich besser ist als noch zu Schröders Zeiten. Insofern brauchen viele Betriebe keine Überbrückungskredite, aber je länger die Krise dauert, desto mehr werden es sein. Und die Überbrückungskredite, die von der Bundesregierung über die KfW ausgerollt wurden, sind ja auch an sehr strikte Bedingungen geknüpft, sodass man zum Beispiel während der Laufzeit der Kredite keine Dividenden an die Gesellschaft auszahlen darf. Und das ist für viele Unternehmen natürlich auch ein Hinderungsgrund, sich diese Kredite zu holen.
Wenn Sie mal so ein bisschen allgemein auf die Wirtschaftslage gucken, Sie haben ja auch gesagt, die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Kann man sagen, dass wir das Schlimmste dieser Krise schon hinter uns haben oder ist das zu früh, um das zu sagen? Also vielleicht mal von Ihnen hören, um so ein Gefühl zu bekommen, wie tief, wie heftig oder auch nicht es gerade wirklich ist.
Ich glaube, man kann heute sagen, dass die Erwartung einer V-förmigen Krise, also schneller Abschwung, schneller Aufschwung, nicht eintreten wird. Dass allein durch die Kaufzurückhaltung der Verbraucher wird ein schneller Aufschwung aus unserer Sicht nicht zu erwarten sein. Wir rechnen eher mit einer U-förmigen Krise, mit einem leichten Anstieg zur Besserung und verbesserten Verbraucherverhalten. Aber solange die Verbraucher mit Atemmasken einkaufen müssen, kommt die Freude am Einkaufen einfach nicht zurück. Und je schneller wir die Corona-Krise in den Griff bekommen und wieder zur Normalität zurückkehren können, desto schneller wird sich auch das Einkaufsverhalten der Bundesbürger und auch unserer europäischen Nachbarn wieder verbessern, von dem wir auch über den Export abhängig sind. Also es hängt alles miteinander zusammen. Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise sind sozusagen, bedingen sich selber und verstärken sich auch selber.
gibt jetzt schon erste Unternehmen, erste Manager, die für Verzicht plädieren, vor allen Dingen auch bei den Arbeitnehmern. Für Sie jetzt als Familienunternehmer, steht uns so eine Art neuer Lohnverteilungskampf bevor, eine ganz neue harte Phase bei Tarifverhandlungen zum Beispiel?
Ich denke, Tarifverhandlungen sind immer hart. In Zeiten der Kurzarbeit sind sie natürlich unter anderem Vorzeichen zu werten als in Zeiten großen Wirtschaftswachstums. Wir werden das sehen. Zumindest wäre es gut, wenn wir höhere Lohnerhöhungen zurzeit nicht durchführen würden, weil viele Leute haben Angst um ihren Job und das nicht ganz unberechtigt. Und deshalb sollten wir sehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erhalten und steigende Lohnkosten schaden der deutschen Wirtschaft genauso wie steigende Energiekosten oder steigende Kosten, steigende Steuern oder andere Abgaben. Insofern ist dort Zurückhaltung momentan sowohl an der Tariffront wie auch ja jeder Bürger jetzt sparsam mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln umgeht, einfach angesagt. Und ich denke, das werden die Gewerkschaften und auch die Betriebsräte durchaus nachvollziehen können.
Also ist das Ihr Plädoyer für eine Corona-Nullrunde?
Ob es eine Nullrunde wird, weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch andere weiche Tarifbestandteile. Darüber müssen sich aber die Tarifpartner auseinandersetzen. Da bin ich nicht befugt, irgendwelche Aussagen zu machen.
Ja, was für die Familienunternehmen natürlich besonders wichtig war in den letzten Tagen, war das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Ja, für meinen Geschmack ist dieses Paket ja ein bisschen zu nachfragelastig. Es besteht so ein bisschen die Gefahr vom Strohfeuer. Da gibt es einen Kinderbonus, der für meinen Geschmack komplett sinnlos ist und den die SPD eigentlich nur eingeführt hat, um nächstes Jahr ein bisschen Werbung zu machen für die Bundestagswahl. Es gibt die Mehrwertsteuersenkung, wo niemand so richtig weiß, geben das die Unternehmer weiter oder nicht? Kann das wirklich den Konsum beflügeln? Und wenn ja, wie lange hält das an? Ist das wirklich nachhaltig? Also die angebotsorientierten Maßnahmen, die sind da eher im kleinen Bereich gewesen und die nachfrageorientierten haben definitiv ein Übergewicht. Gibt es noch andere Nachteile dieses Pakets, Max? Wie siehst du das?
Naja, also ich stimme dir total zu, dass, glaube ich, der Hauptpunkt in der Tat ist, dass da sehr viel kurzfristig versucht wird und sehr, sehr wenig darauf geachtet wird, ob das auch mittel- und langfristig strukturell eine Veränderung herbeiführt, die wir noch in einem Jahr oder zwei spüren werden. Das ist der eine Punkt. Und angesichts der ganzen enormen Summen muss man sich natürlich schon auch fragen, ob da jetzt manche von profitieren und Geld abgreifen, die das vielleicht nicht unbedingt nötig hätten. Danach habe ich auch gefragt und da war ich über die Antwort, muss ich sagen, relativ überrascht. Dann lassen wir uns doch darüber sprechen, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben. Über die Bazooka, über diesen 130 Milliarden Bums, wie Olaf Scholz das genannt hat. Wie bewerten Sie das Konjunkturpaket?
Ja, die Bazooka von Herrn Scholz ist natürlich eine Hilfe für die Wirtschaft. Vor allen Dingen ist sie eine Hilfe, das Vertrauen in die den Wirtschaftsaufschwung wiederherzustellen und vor allen Dingen, um die Liquidität in den Unternehmen zu erhalten. Es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen sich gegenseitig vertrauen, dass das Zahlungsverhalten auch weiterhin läuft, weil die größte Gefahr ist geht von einem Zahlungsausfall-Tsunami aus. Das heißt, die Betriebe, die zurzeit unter Insolvenzschutz bis zum 30. September stehen, und dann eventuell in Masse zum Konkursrichter gehen sollen, dass die eben nicht an der Liquidität scheitern, darüber hinaus fortzuexistieren, zumal viele von denen ja auch vorher ein funktionierendes Geschäftsmodell gehabt haben. Insofern ist die Bazooka sehr hilfreich, ob man es so nennen muss, weiß ich nicht, aber zumindest die Geldspritze, die in die deutsche Wirtschaft gegangen ist, ist sehr hilfreich, um zu vermeiden, dass wir hier wirklich eine Insolvenz-Tsunami-Welle bekommen, von der wir uns dann wirklich viele Monate oder Jahre nicht mehr erholen. Also da hat die Bundesregierung und auch Herr Scholz wirklich schnell und beherzt reagiert.
Und wer und wie zahlt das dann alles eines Tages mal zurück?
Zurzeit ist die Planung, dass durch das Wiederanspringen der deutschen Wirtschaft, durch Rückkehr zu Wachstum und Wohlstand, das Ganze irgendwann mal wieder refinanziert wird. Deutschland war, hatte sich ja schon mal bis fast zu 90% seines Bruttosozialprodukts verschuldet. Wir waren jetzt auf unter 60% aufgrund der guten Wirtschaftsleistung der letzten 10 Jahre gerutscht. Also wir haben wieder noch Spielraum nach oben. Das unterscheidet uns von vielen anderen europäischen Ländern. Wenn wir jetzt uns gelingt, dass die deutsche Wirtschaft wieder anspringt und wir wieder eine Phase längeren Aufschwungs in den Weltmärkten haben, dann finanziert sich das Ganze über die normalen Steuereinnahmen wieder. Ansonsten werden wir uns auf eine längere Schuldenperiode einstellen müssen.
Wie groß ist eigentlich aus Ihrer Sicht die Gefahr auch des Missbrauchs und massenhafter Mitnahmeeffekte? Also dass Firmen auch Geld bekommen oder die Soforthilfen beantragen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so dringend nötig hätten. Auch das ist ja Geld, was dann irgendwann wieder bezahlt werden muss.
Ja, gut, Missbrauch ist bei allen Steuertatbeständen nicht auszuschließen. Wo immer Steuern erhoben wird, ist der Missbrauch nicht weit. Dass Leute versuchen, Steuern zu hinterziehen oder Steuer zu sparen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine starke Finanzverwaltung haben, die diesen Dingen nachgeht und die Schuldigen dann auch zur Rechenschaft zieht und nicht nur monetär, sondern auch strafrechtlich. Das ist aus unseren Augen durchaus angemessen. Und alle, die die jetzige Situation ausnutzen, um sich widerrechtlich an den Nothilfegeldern zu bereichern, haben aus meiner Sicht ein starkes moralisches Problem und sollten auch mit der Härte des Gesetzes in Berührung kommen im Nachhinein. Aber man kann nicht die ganze deutsche Wirtschaft abschmieren lassen aus Angst, weil einige wenige missbräuchlich mit diesen zur Verfügung gestellten Geldern umgehen. Das wäre der falsche Ansatz. Man muss aber man muss aufmerksam bleiben und Missbräuche detektieren und dann auch strafrechtlich verfolgen und natürlich auch finanzrechtlich.
Sehen Sie eigentlich die Gefahr oder fürchten Sie, dass irgendwann nochmal die Debatte nach einer Vermögensteuer oder einem Lastenausgleich aufkommt, der dann vor allen Dingen auch Unternehmer wie Sie treffen würde?
Die Frage der Vermögensteuer begleitet mich schon mein ganzes Leben. Wir hatten sie ja auch schon mal. Sie wurde dann zu Recht abgeschafft, weil sie als Substanzsteuer gerade jetzt in der Krise extrem schädlich gewesen wäre und auch in früheren Krisen einfach sich nicht als aufrechterhaltbar gezeigt hat. Und zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht ja die Vermögensteuer an sehr starke Kriterien gebunden. Insofern fürchte ich nicht die Rückkehr der Vermögensteuer, zumindest nicht zur Zeit. Ob das in späteren Jahrzehnten wiederkommt, ist die Frage. Es gibt Parteien, die sind starke Verfechter dieses Modells, aber die haben meines Erachtens relativ wenig Ahnung von wirtschaftlichen Zusammenhängen und begreifen nicht, dass die Vermögensteuer den ohnehin liquiditätsschwachen Unternehmen auch noch einen Teil ihrer finanziellen Rücklagen wegfrisst. Und das wäre in der derzeitigen Situation genau die falsche Aktion.
Gibt es in dem Konjunkturpaket irgendetwas, was Sie vermissen? Hätten Sie sich noch irgendeinen Beschluss, irgendeine Maßnahme gewünscht, die da jetzt nicht drin ist?
Das Konjunkturpaket ist sehr umfassend. Es ist schwierig für viele Mittelständler unter 249 Mitarbeitern genügend Gelder zu akquirieren, um ihre Betriebe aufrechtzuerhalten. Wenn man sich so eine Gewinn- und Verlustrechnung anguckt, dann ist ein großer Teil Rohstoff, aber ein noch weit größerer Teil Löhne und Gehälter. Die kann man durch die Kurzarbeit deckeln, aber dann kommen Mieten, Versicherungen, sonstige Kosten und nicht zuletzt die Rückzahlung der Bankschulden. Da sind für solche Unternehmen mit 250 Mitarbeitern oder weniger die zur Verfügung gestellten 50.000 Euro, die für 3 Monate maximal gewährt werden, natürlich schnell weg. Und auch 800.000 Euro, die als Kredit zur Verfügung gestellt werden und langfristig die Bonität der Unternehmen schmälern, natürlich auch für viele Unternehmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es kommt sehr auf die einzelne Situation an. Andererseits kann die Bundesregierung auch nicht an alle glücklich machen, es rund um Finanzpaket schnüren. Ich denke, dort wurde viel in die richtige Richtung entwickelt. Schwierig scheinen mir die Ausschlusskriterien zu sein, dass man im März, April 60% Umsatzeinbußen haben musste, um an diese 50.000 Euro mal 3 zu kommen. Das Umsatz ist das falsche Kriterium, man hätte den Ertrag heranziehen sollen. Und viele Automobilbauer hatten in der Zeit auch noch Restaufträge, die sie abarbeiten konnten, so dass sie dort über diesen 40% Restgeschäft lagen und erst jetzt sozusagen richtig in die Krise kommen. Aber das ist immer das Problem bei solchen Fallbeiprozentsätzen. Da wird man nie allen gerecht und es läuft Gefahr, dass der eine oder andere durch den Raster der staatlichen Zuschüsse fällt. Aber grundsätzlich muss man sagen, wurde viel gemacht und wir sind nicht unzufrieden mit dem Paket.
Ja, wir müssen nochmal zu Altmaier zurückkommen. Er steht ja ein bisschen im Zentrum von diesem Gespräch. Altmaier hat ja gerade den absoluten Höhenflug als Industriepolitiker. Den hat er sich eigentlich schon länger gewünscht. Er hat ja schon vor 2 Jahren ein Konzept vorgestellt, für das er unheimlich viel Prügel gekriegt hat. Die Mittelständler fühlten sich total vernachlässigt, weil Altmaier nur daran gedacht hat, wie kann sich der Staat vielleicht an strauchelnden Großkonzernen beteiligen. Jetzt hat der Staat sogar die Lufthansa gerettet und Altmaier fühlt sich total im Element. Ja, Max, was ist da die Meinung der Familienunternehmer?
Ja, das ist natürlich Wasser auf ihre Mühlen, eine solche Entscheidung, denn kritisieren ja schon die ganze Zeit, dass eigentlich die Politik zu stark auf die Interessen der Großkonzerne ausgerichtet ist und dass die Mittelständler in Berlin eben zu wenig eine Lobby haben und gerade die eben vor allen Dingen von Strukturreformen, von Steuererleichterungen, von Bürokratieabbau profitieren würden, den es nicht wirklich gibt. Und weil wir natürlich dann auch aber über das große Thema Lufthansa gesprochen haben, musste ich dann natürlich fragen, ob der Präsident der Familienunternehmer, wenn er denn Minister wäre, die Lufthansa hätte pleite gehen lassen. Und ja, ich glaube, da musste er ein bisschen drüber nachdenken, wie er da agiert hätte. War ganz lustig.
Haben Sie dann diesmal als Mittelständler und Familienunternehmer das Gefühl, dass Sie eine Lobby in Berlin hatten und haben?
Ja, ich meine, ich bin ja selber ehrenamtlicher Lobbyist als Präsident der Familienunternehmer. Und wir waren in regelmäßigen Austausch sowohl mit dem Minister Altmaier und aber auch seinem Staatssekretär Bareis und auch mit den Herrn Lindemann und von Stetten, aber auch mit den Staatssekretären aus dem Finanzministerium und Herrn Scholz, so dass wir schon immer auch versucht haben, beratend bei der Politik unsere Erfahrungen einzubringen, genauso wie viele andere Verbände, BDI, BDA und andere das gemacht haben. Wir leben ja in Deutschland davon, dass wir aus den vielen Erfahrungen und den vielen Informationen, die wir in den unterschiedlichen Branchen haben, die diese auch der Politik zur Verfügung stellen, können. Manchmal kann man damit was bewirken, manchmal eben auch nicht, wie man zum Beispiel bei der Automobilförderung gesehen hat, wo dann eben doch keine Abwrackprämie oder Entsorgungsprämie für die Autos gekommen ist. Aber es setzt sich nicht jeder Lobbyist immer lang mit seinen Forderungen durch, wie man daran auch sehr plastisch sehen kann. Aber man kann mit der Politik in den Diskurs gehen und beraten, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Zum Beispiel jetzt die 3% Mehrwertsteuerreduktion ist eine Sache, die nach meiner Information von keinem Verband gefordert wurde, die jetzt aber von der Politik eigenhändig sozusagen kreiert und beschlossen wurde. Und wo wir uns jetzt in der Wirtschaft fragen, wie wir das innerhalb von 3,5 Wochen eigentlich so schnell umsetzen sollen, weil da hängen natürlich auch einfach Umsatzsteuer, also Zollfragen und andere Dinge dran. Also da hätte man vielleicht etwas mehr miteinander kommunizieren müssen im Vorrein. Aber die Politik wollte natürlich dort Kaufanreize setzen und das möglichst schnell. Und da waren ihnen die Probleme, die die IT-Organisationen in den Firmen haben, diese Mehrwertsteuersätze überall rechtssicher dann eben auch umzusetzen und habe es ja wieder später wieder zurückzudrehen, im Moment nicht so wichtig. Kann ich nachvollziehen, aber bringt uns als Unternehmen natürlich in eine ziemliche Stresssituation in unserem Maschinenraum der IT sozusagen.
Treten wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und schauen aufs große Bild. Würden Sie sagen, die soziale Marktwirtschaft bewährt sich gerade besonders in dieser Pandemie?
Ja, also wir sind in Deutschland mit unserer sozialen Marktwirtschaft ja in Wettstreit international mit der sehr monetaristischen Geldwirtschaft in China, also wo eine Staatsgeldreligion sozusagen nur die Wirtschaft ohne große soziales Gefühl vorantreibt. Ähnlich ist es ja auch in Amerika, wo unter Trump ja auch die Sozialsysteme extrem gelitten haben. Allein, dass wir ein gutes Gesundheitsversorgungssystem haben, hat uns viele Milliarden, wenn nicht Billionen, in der Wirtschaftskrise erspart. Weil ich stelle mir vor, wir hätten ähnliche Verhältnisse wie in Brasilien oder anderen Ländern und hätten jetzt nicht nur wenige Tausend, sondern vielleicht 10 oder 100.000 Toten, dann sieht das hier ganz anders aus, auch wirtschaftlich. Insofern denke ich, hat sich die soziale Marktwirtschaft hier im Gesundheitssystem, aber auch in den ganzen anderen Schulsystemen sehr gut bewährt und auch, dass die dass in den Sozialkassen eben erhebliche Rücklagen aufgebaut worden sind die letzten 10 Jahre, sodass die dann auch über das Kurzarbeitergeld dann ausgeschüttet werden konnten, ohne neue Kredite aufzunehmen. Die Zeiten sind jetzt bald vorbei, aber zumindest war es als erste Maßnahme erstmal gut. Zeigt, wie gut unser System auch einjustiert ist. Ich denke, wir haben eine gute Chance mit unserer sozialen Marktwirtschaft auch gegen Staatswirtschaften wie China oder gegen kapitalistische Gesellschaften wie USA zu bestehen, weil man dann in einer Krise eben auch besser zusammenhalten kann.
Sie haben in der Vergangenheit ja sehr stark gegen diese Industriepolitik geschossen und erleben wir ja so eine Renaissance der industriepolitischen Ambitionen. Was ist eigentlich falsch daran, so eine strategische Souveränität in bestimmten Technologiebereichen oder gewissen Branchen zu sichern?
Daran ist nichts falsch, wenn es privatwirtschaftlich organisiert ist. Wenn Sie nach Amerika gucken, dort haben die großen Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft ja nicht mit Staatshilfen oder stattgefunden, sondern das waren ja Eigeninitiativen, die dort teilweise in Garagen gestartet sind und dann sich zu den wertvollsten Konzernen der Welt entwickelt haben, ohne Staatseinfluss, ohne Staatshilfe. Und wenn man sich die Geschichte der staatsdominierten Gesellschaften in Deutschland und Europa anguckt, wird man feststellen, dass das oft eine negative Verzerrung der Aktivitäten gibt, dass mehr Rücksicht auf den Staat als auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten genommen wird. Und dann kommt es eben zu Entwicklungen wie bei der Bahn und dass dort eben ein dauerhaftes Defizit-Spending entsteht, das nur durch große Geldmittel des Staates wieder ausgeglichen werden kann. Außerdem werden in diesen Unternehmen oft politisch, teilweise auch ideologisch geprägte Zielsetzungen des Staates umgesetzt, die dann dafür führen, dass die Unternehmen in der Marktwirtschaft international nicht mehr mithalten können. Und so ein Erfolgsmodell wie die Telekom zum Beispiel wäre mit einer Staatsbeteiligung sicherlich gar nicht möglich gewesen, dass sie also jetzt in Amerika Sprint gekauft haben und auch weltweit sehr agil unterwegs sind. Mit einer rein deutschen Sicht auf die Weltwirtschaft würde man die Unternehmen nicht groß machen können und auch im internationalen Wettbewerb nicht halten können. Insofern sind wir ziemliche Gegner von Staatsbeteiligung, weil dann auch das Verhältnis zwischen Risiko und Haftung sozusagen verzerrt wird. Und das ist nie gut für die Entwicklung der Unternehmen und auch nicht für den Erhalt der Arbeitsplätze.
Hätten Sie denn dann ganz konkret als Wirtschaftsminister die Lufthansa pleite gehen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ist passiert? Der Staat ist bei der Lufthansa eingestiegen mit einer Minoritätsbeteiligung, hat die Lufthansa somit jetzt erstmal über einen Liquiditätsengpass gebracht. Und hat damit sozusagen die Anteilseigner der Lufthansa entschuldet. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Anteilseigner der Lufthansa gewesen, dort Gelder einzuschießen, um die Lufthansa wieder liquide zu halten, solange bis die Flug- und Tourismusbranche gerettet ist. Die Bundesregierung hat damit vor allem in erster Linie erstmal große Staatsfonds und auch große Investmentfonds gerettet, die ihre Gelder zu anderen Zeiten in der Lufthansa angelegt haben, die auch über Jahrzehnte gute Dividenden dort bekommen haben. Und nach unserer Auffassung hätten diese Anteilseigner der Lufthansa und auch der Teil der Mitarbeiter, die haben ja auch sehr oft und sehr lange gestreikt, das haben wir alle selber erfahren, auch beteiligen können, dass der Steuerzahler jetzt das Risiko alleine übernimmt, finde ich nicht angemessen.
Ja, wir wollen ja jetzt nicht nur über Deutschland reden, sondern auch über die Grenze schauen, Richtung Brüssel, weil die Deutschen übernehmen ja die EU-Ratspräsidentschaft. Und im Zentrum dieser Präsidentschaft wird ja unter anderem auch China stehen, das Verhältnis zu China. Ganz wichtig in diesen Tagen, weil natürlich über allem schwebt dieser kalte Krieg zwischen USA und China. Die einen reden schon von Decoupling, also wie USA und China auseinander driften. Und das ist natürlich die große Frage, wie positioniert sich Europa? Gibt sie dem Druck der USA nach und wird dann von China sanktioniert oder umgekehrt? Also man muss eine eigene Politik finden, also natürlich auch für die Familienunternehmer total entscheidend, weil der chinesische Markt sehr wichtig ist. Welche Hoffnungen knüpfen die Familienunternehmer noch an diese Ratspräsidentschaft, Max?
Ja, sie knüpfen daran vor allen Dingen die Hoffnung, dass Europa wieder stark wird, beziehungsweise dass Europa stark bleibt. Also man merkt in dem Gespräch ganz deutlich diese Sorge davor, dass sich Europa bei der Corona-Krisenbekämpfung einfach übernehmen könnte, dass es nicht genügend Staaten gibt wie Deutschland, die die Kraft haben, diesen Schuldenberg wieder abzutragen, diese Last zu tragen. Und das wurde in dem Gespräch sehr deutlich.
Ja, wichtig in dieser Ratspräsidentschaft ist ja auch eine Personalie, weil es wird voraussichtlich das letzte Mal sein mit einer Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Die Familienunternehmer haben sie ja sicher auch schon oft kritisiert, aber herrscht da ein bisschen Wehmut, wenn die daran denken, dass Frau Merkel dann plötzlich weg ist?
Ja, also die Familienunternehmer gehören natürlich auch zu denen, die jahrelang die Reformmüdigkeit oder die Reformaversion der Regierung Merkel immer kritisiert haben und sich daran abgearbeitet haben. Aber ich habe ihn jetzt auch danach gefragt, ob er Merkel für mich vielleicht doch vermissen würde. Und wenn man da so reinhört, habe ich das Gefühl, dass das ein klein bisschen der Fall ist. Deutschland übernimmt zum 1. Juli die Ratspräsidentschaft innerhalb der EU. Wie sollte aus Ihrer Sicht eine deutsche Agenda aussehen? Oder was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte für eine europapolitische Agenda Deutschland?
Ja, also wenn ich nach Europa gucke, dann wird mir schwindelig, ob der immensen Zahlungsverpflichtungen, die die starken europäischen Länder gegenüber den schwachen europäischen Ländern übernommen haben. Das sind immense Lasten, die dort auf uns zukommen, die dafür aufgebracht werden, reformunwillige Länder zu stützen und ohne dass eine Perspektive entwickelt wird, wie man diesen ein funktionierendes Geschäftsmodell erarbeiten kann. Es liegt ja nicht an uns, dass ein Land wie Italien trotz überbordender Staatsverschuldung kein funktionierendes Gesundheitssystem hat und besonders unter dieser Corona-Krise leidet. Obwohl die Italiener selber ein sehr viel höheres Pro-Kopf-Einkommen haben als der Deutsche im Durchschnitt und auch bei den anderen Ländern, wenn die Wähler in diesen Ländern sozusagen immer Kandidaten gewählt haben, die ihnen die größten Geschenke gemacht haben und die größten Sozialversprechen und nicht auf die Haushaltsstabilität zu achten, dann und wir Deutschen dafür jetzt einstehen sollen, indem wir denen auch noch 750 Millionen anteilig über Europa schenken, da fehlt mir ein wenig das Verständnis. Ich wäre lieber über ein Kreditprogramm gegangen, aber es sieht so aus, dass über weitere Kredit-, also Anteilskaufprogramme der EZB dann auch an mich die Bonität der europäischen Gemeinschaft in die Knie gegangen wäre und deshalb man jetzt lieber dann die Staaten durch direkte Haftungszusagen in die Haftung nimmt, weil auch die Bonität der EZB ist irgendwann endlich und die Tatsache, dass hier jetzt nicht mehr über die Bazooka von Herrn Draghi, von Lagarde verfügt wird, sondern dass jetzt sozusagen die Länder selber dran herangezogen wird, lässt mich wirklich schaudern, was passiert, wenn die Bonität der EZB und auch von Europa als Ganzes nicht mehr gegeben ist. Und da mache ich mir allergrößte Sorgen, weil irgendwann müssen diese Länder diese Kredite zurückzahlen. Und es kann nicht sein, dass immer neue Kredite ausgeschüttet werden, um die alten Kredite plus Zinsen zurückzuzahlen. Und da hat sich das Modell Europa in gewisser Weise totgelaufen und die Schulden wachsen immer weiter auf. Und es ist keine keine Lösung in Sicht. Und dieses auf 750 Milliarden Programm von der EU-Kommission wird die ganze Sache nicht verbessern.
Das heißt, Ihre Forderung lautet so etwas wie Rückkehr zur Selbsthilfe. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, also die Länder müssen sich weiter reformieren, so wie wir das in Deutschland ja auch geschafft haben mit der Rente mit 67. Und sie müssen auch sparsam mit den ihnen zur Verfügung gestellten Geldern umgehen. Also ich befürchte, dass viele der Gelder, die wir jetzt über den Next Generation EU Fonds der EU-Kommission über Brüssel in die Südländer pumpen, natürlich auch in andere, dass sie einfach versickern werden in irgendwelchen Projekten und dass man sich irgendwann mal fragen wird, wo sind die eigentlich geblieben? Und dann kommt irgendwann die Zeit, dass sie zurückgezahlt werden müssen und dann gucken sich alle in die Taschen und die sind dann leer. Und irgendwann sinkt dann unsere Bonität. Das heißt, wir können uns da nicht mehr in den Finanzmärkten in Europa und vielleicht auch in den einzelnen Ländern finanzieren. Und dann gehen wir über Länderzahlungsunfähigkeiten in den Ausgleich. Und das wird für die Banken und für alle Staatsfondsinhaber, nicht nur die EZB, eine sehr bittere Phase sein. Und das wird dann mehr als eine V-Krise sein. Deshalb müssten wir dringend zu einer Art Rückzahlungspolitik der Schuldnerländer in Europa kommen. Das wissen auch alle, aber in der derzeitigen Krise fällt ihnen nichts ein, wie man das gewährleisten könnte. Also das Ausfallrisiko liegt ja schon bei einer Milliarde jetzt und das wird auch weiter steigen. Das macht mir sehr, sehr große Sorgen, weil das ist auch für die Geschäftsmodelle, die wir mit unseren Unternehmen in Deutschland haben. Wir hängen von der Weltkonjunktur und auch von der europäischen Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaften ab. Und wenn die dann irgendwann mal zusammenbrechen und sich als zahlungsunfähig erklären, vielleicht sogar aus dem Euro aussteigen, dann haben wir als Exportnation Deutschland sehr, sehr schwere Zeiten vor uns. Und deshalb plädiere ich sehr stark eben, alle Kredite zu konditionieren, wie das ja in der Vergangenheit auch in Griechenland zum Beispiel ganz gut geklappt hat, bevor man hier weiter mit der Gießkanne durchs Land zieht.
Ich habe noch eine geopolitische Frage. Man merkt ja, dass die Vereinigten Staaten so eine Entkopplung anstreben. Also die Frage stellen, seid ihr mit uns oder seid ihr mit den Chinesen? Wie sollte sich Deutschland als Exportland, wie sollte sich Europa in diesen geopolitischen Kräftemessen positionieren?
Europa ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Das vergessen wir manchmal. Und wir sind auch die stärkste Volkswirtschaft der Welt. Das beklagt Herr Trump ja auch, dass Deutschland eben einen starken Exportüberschuss gerade in Richtung USA hat. Ich denke, wir sollten als Europäer einig gegenüber Amerika auftreten. Und bestimmt, Amerika ist uns militärisch überlegen, darüber herrscht überhaupt gar kein Zweifel und das ist auch gut so. Aber wirtschaftlich brauchen wir uns von Amerika nichts diktieren lassen. Wir sind eine durchaus, auch mit unserer Wirtschaftskraft, eine im friedlichen Wege wehrhafte Nationenblock. Insofern sollten wir uns, das macht Frau Merkel ja eigentlich auch nicht, von diesen ganzen Kinderspielchen von Herrn Trump nicht zu sehr beeindrucken lassen. Wir sollten sie ernst nehmen, wir sollten unsere Strategien danach ausrichten, aber wir sollten vor allen Dingen sehen, dass wir selbstbewusst und einheitlich gegenüber den Amerikanern auftreten. Das betrifft im Übrigen auch unser Auftreten gegenüber den Chinesen.
Sie haben Angela Merkel gerade schon erwähnt. Das wäre auch meine letzte Frage an Sie. Die Ratspräsidentschaft ist wahrscheinlich die letzte große Bühne für die Bundeskanzlerin. Werden Sie sie eigentlich mal politisch vermissen?
Ja, das ist die Frage. Ich hätte mir früher zum Beispiel nicht vorstellen können, dass ich nochmal Herrn Schröder vermisse mit seiner Reformpolitik. Es gab viele Jahre, in denen ich sie mir wieder herbeigewünscht hätte. Also insofern würde ich mir das bei Merkel auch vorstellen können. Es hängt immer sehr davon ab, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Aber sie hat neben vielen Fehlern, die sie zweifelsohne gemacht hat, auch eine ellenlange Liste von positiven Ergebnissen erzielt. Und wer hier ohne Schuld ist, schmeißt den ersten Stein. Ich denke, wir werden, wenn sie es jetzt hinbekommt, einen guten Nachfolger zu finden, werden wir ein ehrendes Gedächtnis auch nach ihrer Bundeskanzlerschaft an Sie bewahren und Sie sicherlich auch in Zukunft noch gerne Ihre Meinung hören.
Ja, zum Abschluss, Max, muss ich auch dir noch diese ganz schwierige Frage stellen. Würdest du denn oder wirst du Angela Merkel vermissen, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist?
Ich finde, als erstes muss man, glaube ich, mal sagen, Demokratie lebt vom Wechsel und lebt von Veränderung. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man viele Eigenschaften von Angela Merkel, gerade auch im Vergleich zu anderen Führern auf der Welt, sehr angenehm finde. Das ist mal das eine. Und ansonsten frage ich mich schon so ein bisschen, ob bei ihr vielleicht doch ein bisschen anders laufen könnte als bei Gerhard Schröder, dessen sozusagen Agenda-Reformen eigentlich erst im Nachhinein so richtig gewürdigt wurden, als er nicht mehr im Amt war. Und Merkel ist ja wahnsinnig populär wieder in diesen Tagen. Ob nicht vielleicht dann doch diese Frage, was hat sie wirklich strukturell fürs Land getan, außer der akuten Krisenbekämpfung, nicht nach ihrer Amtszeit doch nochmal stärker zutage treten wird.
Damit wir wieder am Anfang von unserem Gespräch kommen und das Ganze sich wie ein Kreis schließt, kann ich dazu nur sagen, Frau Merkel und Herr Altmaier haben zwei Sachen gemeinsam. Sie sind nicht nur in derselben Partei, sondern sie sind auch unheimlich witzig. Im Gegensatz zu Herrn Altmaier ist es leider bei Frau Merkel so, dass man das in der Öffentlichkeit nie merkt, sondern nur hinter verschlossenen Türen. Wer da mal die Gelegenheit hatte, das mitzuerleben, es ist wirklich unterhaltsam. Vielleicht, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, wird sie auch in der Öffentlichkeit lockerer und dann sind wir gespannt, was passiert. Max, vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenso.
Und bis bald wieder mal.
Wiederhören.
Ja, liebe ZuhörerInnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig. Oder total inspirierend. Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche-Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch, das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.
Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de/podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.